Hallo und willkommen bei einer neuen Sendung von Hörbahn on Stage. Heute stelle ich das Buch eines Reporters und Schriftstellers vor. Es geht um Reportagen, die unter dem Titel Bloßes Leben zusammengestellt wurden. Es sollen Reisereportagen sein. Aber ich denke, wir werden feststellen, dass es um mehr als nur um Reisen geht. Geschrieben hat es Andreas Altmann. Es ist vor kurzem im Piper Verlag erschienen und ich kann sagen, ich habe es mit viel Freude und Interesse gelesen. Dank einiger Mails sind Andreas und ich schon etwas miteinander bekannt geworden und so freut es mich wirklich sehr, dass du heute den elektronischen Sprung von Paris nach München gemacht hast und wir zusammen reden können. Willkommen, Andreas Altmann bei Hörbahn on Stage.
Lieber Uwe, ich danke dir für die Einladung.
Gerne und ich bin ganz glücklich, dass es geklappt hat. Andreas, ich weiß fast gar nicht, wo ich anfangen soll, aber was mir sofort aufgefallen ist, vor allen Dingen, als ich dann das Buch von dir bekommen habe, ist, dass wir an bestimmten Stellen so Berührungspunkte haben. Und das finde ich ist ganz toll. Und da kommen wir sicherlich im Laufe der Zeit noch drauf. Warum erzählst du eigentlich diese Geschichten?
Ja, die Antwort ist selten einfach, weil ich nichts anderes kann. Jetzt böse Zunge behaupten, nicht einmal das kann ich, aber andere sagen immerhin, ich kann das. Ich würde gern protzen mit fünf anderen Tenorsaxophon bin ich grandios, Tänzer bin ich grandios, Pokerspieler bin ich, nein, gar nichts. Ich habe nur dieses eine Talent.
Ja, das heißt ja nicht, dass du es machen müsstest, aber warum machst du es? Du machst es doch gerne. Offensichtlich.
Aber was soll ich hier machen? Ich muss ja Miete bezahlen. Geld muss ja rein in die Bude. Also ich will ja, wer möchte schon Loser sein? Wer möchte schon sein Leben an die Wand fahren? Jeder Mensch möchte was tun, was ihm hoffentlich Freude macht und nebenbei auch von den anderen Menschen anerkannt wird. Das braucht ja jeder Mensch, ganz egal, was er macht. Ja? Und das hat ja wahnsinnig lange mit mir gedauert. Erst mit 38 war ich Reporter. Weil ich eben in viele Sackgassen gerannt bin, vieles ausprobiert habe, was ich nicht konnte, und dann irgendwie, durch Glück eben, dann das gefunden habe, dass ich einigermaßen intelligent mit Sprache umgehen kann. Oder habe der Zwischenzeit auch nichts anderes gefunden. Und natürlich macht es mir Freude. Schau, ich lebe, das weißt du eben nicht von mir, in Bigamie. Links die schönste Frau der Welt, die Freiheit. Rechts die schönste Frau, die deutsche Sprache. Das heißt, ich bin natürlich auch sehr verliebt in die deutsche Sprache, weil sie ungeheuer spielerisch ist und so. Also ich lese ja auch gerne. Ich tue immer, was die Konkurrenten machen und so. Ich schreibe dann schöne Sätze rein in mein Computer. Die schreibe ich mir raus aus dem Buch oder Zeitungsartikel und dann setze ich sie bei mir rein und die Leute sagen, oh, Alter, du schreibst die Gott, aber sie wissen nicht, dass ich den Satz von jemandem geklaut habe. Nein, ich bin natürlich, wie andere basteln gern, die sind Ingenieure oder Maler, oder ein Musikstück, was auch immer. Ich kann nur das und bin Gott sei Dank auch froh, dass ich das kann und mache es aus Freude, mit Vergnügen.
Dann drehen wir es um, wenn ich darf. Warum hören die Leute deine Geschichten gerne?
Weil Menschen einfach Geschichten hören wollen. Also, ich habe mal ein Interview gemacht mit einem amerikanischen Journalisten und der sagte, the basic line of writing is, double point, tell a story. Also die erste Grundregel des Schreibens ist, erzähl eine Geschichte. Und wir alle wollen Geschichten, weil wir Geschichten uns helfen, ein ganz, ganz bisschen wieder die Welt ein bisschen besser zu verstehen. Weil jemand, was erlebt hat, ich lese auch viel, weil vieles er nicht erleben kann. Ich habe die Zeit also, ich habe nicht den Mut dazu, was auch immer. Weil nach jeder Geschichte bin ich ein bisschen weniger dumm als vorher. Und wir alle wollen, dass wir das erfahren. Deshalb ist ja, ich erinnere mich an einen französischen Schriftsteller, der von diesem Livre Intérieur sprach, von diesem inneren Buch. Das ist unser Lebensbuch, das in Echtzeit mitschreibt. Jetzt schreibt sie mit dem Uwe sitze ich da und wir reden zusammen. Ja? Vieles verschwindet dann in den Orkus, wir vergessen es. Und wenn dann ein äußeres Buch ist, was wir unter dem Buch verstehen, auf dieses innere Buch, jetzt bei dir, wo du sagst, ja, ich habe das so ähnlich und das habe ich so gefühlt und so, trifft, dann kann der Leser, die Leserin an dieses innere Buch und das äußere Buch andocken. Dann passiert es. Wenn das nicht so ist, wenn der Leser, die Leserin spürt, das gibt mir nichts, ich habe ganz andere Erfahrungen, dann geht das nicht. Es muss, ja, mehr kann man nennen, es den Stickiness-Effekt. Sticky, klebrig. Es muss irgendwie, du kommst beim Browsing in der Buchhandlung vorbei, siehst es, es muss irgendwas in dir ankleben, dass du darauf reagierst, dass es dir gefällt, dass du offen bist für das. Und es ist Gott sei Dank, klar, es wäre ja furchtbar, wenn das nicht wäre. Und ich, ein Buch würde erst zum Buch, wenn es andere lesen, sonst ist es ja ein sinnloser Gegenstand, der herumliegt.
Also ich glaube, wir sind gar nicht so weit auseinander mit dem, was wir uns dabei denken. Es ist etwas, dieses Sticky hat mir gut gefallen, was du sagst, nämlich es passierte mir ab und zu auch mal, dass Menschen dann sagen, ach, du bist doch der mit der und der Geschichte und wissen nichts mehr, was in der Geschichte vor sich ging. Sie wussten nicht mehr, wie, wann, wo sie sie gehört haben, nichts mehr. Sie wussten nur noch, das war doch irgendwas mit Elefanten und das war toll. Also ich denke, das ist doch eigentlich, für mich ist das, mag sein, dass du es anders siehst, aber für mich ist das etwas, weshalb es lohnt, mein bisschen Talent oder mein bisschen Zeit oder was immer du ausdrücken möchtest, einzusetzen. Und ich glaube eigentlich, dass du ähnlich tickst.
Ja, schon, natürlich, wie du. Natürlich freue ich mich, also wenn die Leute müde abbringen, so eine scheiß Geschichte hast du dir geschrieben, habe ich total gelangweilt. Natürlich, natürlich das. Aber es ist dieses, ich muss jetzt, ich habe auch keine Botschaft. Ich habe nur, Es gibt nur zwei Arten vom Schreiben. Gutes Schreiben und schlechtes Schreiben. Ja? Mhm. Und so gut heißt, es darf dich nicht langweilen. Und es gibt ja diese zwei, ich mache jetzt jedes Jahr einen Schreibwerkstatt, ein paar Tage lang. Und da gibt es zwei Regeln, die ich für mich als Schreiber gefunden habe. Das erste ist das Reinlichkeitsgebot. Das ist natürlich nicht moralisch gemeint, sondern das heißt, ich schreibe einen Text, der klar ist. Ich muss nicht zurückgehen, es lesen, weil ich es nicht verstanden habe, weil Widersprüche nicht aufgelöst wurden, sondern dass ich klar, logisch einen Sachverhalt, den Content erzähle. Ja? Das ist die Reinlichkeit. Und dann kommt das Hundertwassergesetz, Hundertwasser, das österreichische Genie der Maler. Das heißt, ich poetisiere es. Also ich verpacke es in eine schöne Sprache. Also ich habe den Inhalt, also wie ein Geschenk. Ich kaufe ein Geschenk und das kommt dann noch in eine schöne Verpackung. Wenn diese beiden Dinge zusammentreffen, dann bin ich zufrieden, natürlich. Und wenn die Leserin, der Leser das versteht, es gibt ja viele Menschen, die überhaupt kein Gefühl haben für Sprache, aber wenn sie dann sagen, das hat nicht nur der Inhalt, sondern das ist auch die Freude, wie du formulierst, brauche ich ja immer so wahnsinnig lang, um zu schreiben, dann bin ich wie du, dann freue ich mich natürlich. Diebisch, wenn du möchtest.
Ja, ich finde, also nichts ist schöner, als wenn sozusagen ich als Leser von jemandem, der mir einen Text serviert, eine andere Welt und zwar und dann auch noch in seinen Kopf hinein, in seine Gedanken gelassen werde. Das ist einfach toll. Und du hast natürlich recht. Menschen hören gerne Menschen und Geschichten von Menschen. Die alte Art der Geschichtenerzähler, die wir ja aus dem Orient kennen, siehe Tausend und eine Nacht und so etwas in der Art, das ist ja eigentlich das, was Schriftsteller ausmachen sollte, Dinge erzählen, Geschichten erzählen, hast du völlig recht.
Natürlich.
Ja. Und die Geschichten, wie sie sind, ob sie sehr kunstvoll sind oder was, ist eigentlich gar nicht das Entscheidende, glaube ich, sondern dass sie dich und irgendwas in dir treffen.
Und dir irgendwie Zusammenhänge ein bisschen näher bringen, Menschen, andere Menschen, diese gigantische Vielfalt von Denken, von Menschen, von Gefühlen und so weiter. Klar, natürlich, das kann Sprache. Grandios, ja.
Du kannst mindestens Englisch, Französisch, Deutsch sowieso. Ich weiß nicht, welche Sprachen du noch sprichst. Wie würdest denn du die Geschichtenerzählfähigkeit dieser Sprachen, die du kannst, gegeneinander werten?
Also es gibt ja böse Menschen in meiner Umgebung, die sagen, ich kann nicht mal Deutsch. Also das möchte ich vorausschicken.
Ja, aber das gibt's. Also, das gibt's bestimmt.
Ich bekomme weder für mein Englisch den Man Booker Preis, noch für mein Französisch den Goncourt Preis, noch für mein Spanisch den Cervantes Preis. Nein, ich würde niemals schreiben. Ich unterhalte mich in Plappere in diesen Sprachen und ich schreibe E-Mails in diesen Sprachen. Aber Deutsch ist, und das ist jetzt nicht, weil ich der Germane bin und das behaupte, Deutsch ist natürlich viel, viel spielerischer. Du kannst viel mehr mit Deutsch spielen wie im Französischen. Das liegt an der Syntax. Ich möchte ein Beispiel geben. Du siehst zwei Frauen. Die vergleiche ich jetzt. Die eine Frau ist wunderschön, das ist Französisch. Und die andere Frau ist deutsch, die ist jetzt nicht so wahnsinnig schön. Und du siehst sofort bei der französischen Sprache, wenn du Leute reden hörst, den Pariser Dialekt, dann siehst du, wie schön die Sprache ist. Auch die Leute, die nicht Französisch sprechen, die sehen das, die Eleganz, die da drin ist und so weiter. Und dann sprichst du mit der Deutschen, mit der Frau, die deutsch spricht. Und dann merkst du aber erst, wenn du in die Tiefe gehst, wenn du den Reichtum, dann merkst du, wie schön die Sprache ist. Also ich bewundere immer Franzosen, die Deutsch lernen und das auch sagen, dass Deutschland nicht, deutsche Sprache, das dauert länger, bis man die schöner, bis man ein Liebesgedicht von Brecht versteht. Dann ist man fasziniert. Und auch germanophile Schreiber, die es ja gibt in Frankreich, sagen, dass du natürlich mit Deutsch eben, weil du Wörter neu bilden kannst. Das kannst du im Französischen, das kannst du auch machen, aber dann versteht dich keiner. Ja, dann hast du den Berlin, dann hast du die Gangstersprache, die erfunden wurde für die Polizei, damit die nicht versteht, was die Gangster sich erzählen. Aber das ist dann kein Hochfranzösisch mehr. Und deshalb, es würde meilenweit würde es fehlen, um das, was ich schreibe im Deutsch, zu können in Französisch. Ich habe ja Übersetzungen, in Bücher sind zum Teil übersetzt und so. Und da bin ich schon immer ein bisschen auch enttäuscht, weil diese Raffinesse oft nicht drin ist, weil man es halt nicht, man kann es halt nicht übersetzen. Ich sehe es ja, wenn ich eine Bilang-Übersetzung nehme von, nehmen wir Rilke, jetzt sind wir ganz oben, gell? Ganz oben, oder ja. Paul Celan. Und dann ist die Bilang, links steht die deutsche und rechts die französische Übersetzung. Das geht nicht. Man kann Rilke nicht ins Französische übersetzen, man kann nur eine Ahnung geben und so. Also, und das ist etwas, was die Franzosen natürlich ungern hören, und ich werde leise sprechen, wenn ich in Frankreich bin, über dieses Thema. Und deshalb, weil ich ja auch närrisch verliebt bin. Also da ist überhaupt keine Möglichkeit für mich, in den anderen drei Sprachen das zu leisten, was ich denke, was ich einigermaßen kann im Deutschen.
Wenn wir schon bei Sprachen sind, du bist ja nun wirklich sehr viel unterwegs gewesen und nicht nur einfach auf Reisen, wie viele andere auch, sondern du hast ja auch in den Ländern, in vielen Ländern, vielen Städten gelebt. Mhm. Das ist ja eine Sache, wie du sagst, ich meine, ich habe auch vor Äonen mal Spanisch gelernt und sowas. Aber es ist, wenn ich hier überlege, ich war in Mexico City, so ähnlich wie du, aber ich habe dort nicht gelebt. Wenn ich dort hätte leben müssen, dann wäre das, glaube ich, was völlig anderes gewesen als das, was ich da habe machen können. Und ich hätte da, muss ich ehrlich gestehen, Sorge, wenn ich als Schriftsteller nach Mexico City gehen sollte und mich zum Beispiel, obwohl ich die Sprache prinzipiell kann, die Grammatik heute noch besser als die Palabras sozusagen, wenn ich mir überlege, ich sollte dort Reportagen schreiben oder womöglich meine Kurzgeschichten schreiben. Hast du das nie probiert, wenn du in den Ländern warst?
Nee, nie. Nie? Nein, im Gegenteil, ich habe mich da mit den Übersetzern getroffen, die Bücher, und dann haben sie mich gefragt bei bestimmten Dingen und so. Nein, ich hatte überhaupt nicht, weil ich das wusste, dazu bin ich auch nicht begabt genug für Fremdsprachen. Ich bin fleißig und mache halt meinen Scheiß, schwimme die Brühe, ich wurschtel mich durch, aber überhaupt nicht. Ich war einfach, das ist wie ein Mann, der völlig verliebt ist in eine Frau, der dann nicht sich interessiert für jemand anderen. Obwohl ich ja Französisch und Spanisch und Englisch, Englisch finde ich auch eine wahnsinnig schöne Sprache. Die ist auch, Englisch ist noch am nächsten. Wir haben ja denselben indo-europäischen Grundstock. Ja? Deshalb tun sich ja die Franzosen so schwer mit Englisch, während wir uns so schwer mit Französisch und viel leichter mit Englisch, weil natürlich die Zunge viel weniger sich biegen muss. Mit der kann man auch wahnsinnig gut spielen mit dem Englisch. Also grandios. Ich bin ein großer Verehrer der englischen, auch der englischen Sprache. Aber die Versuchung war nicht.
War nicht da. Also ich bin immer ein mit offenem Mund habe ich da gestanden, wenn ich das gelesen habe, dass insbesondere im Zuge des Zweiten Weltkrieges die Menschen in andere Länder geflohen sind und dann mal eben angefangen haben, dort in der Landessprache zu schreiben. Ich war da immer völlig überfordert, weil wenn ich mir überlege, dass ich das, was ich ausdrücken möchte, in plötzlich Englisch oder Französisch, na Französisch kann ich ja gar nicht, aber Spanisch oder sowas ausdrücken sollte. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt so denken könnte.
Aber, lieber Mann, viele gab es davon nicht. Der Kundera hat jetzt nach 50 Jahren in Frankreich Französisch angefangen zu schreiben, aber hat nebenbei einen Franzosen, der ihn berät. Ganz wenige tun das. Henry Miller hat auch ein bisschen Französisch, der hat ja 10 Jahre dort gelebt, ein bisschen so kleine Aufsätze geschrieben und so, da hat er irgendeiner Freundin sich dann gefragt und so. Aber ich wüsste nicht viele. Thomas Mann hat sich überhaupt geweigert, richtig, überhaupt nicht Englisch gesprochen. Gell? Heinrich Mann hat sich besser durchgeschlagen, aber so viele. Es gibt diesen schönen Satz von H.G. Wells, und der sagte, wenn du eine fremde Sprache sprichst, selbst wenn du sie fließend sprichst, gibt es eine Stimme in dir, die sagt, nein. Das finde ich sehr gut. Weil du kommst nicht ganz hin. Du kannst natürlich ein völlig normales Gespräch, natürlich kann man das führen. Aber Schreiben ist halt auch was anderes als Reden. Gell?
Ja. Also. Ja, und das ist tatsächlich so, da hast du völlig recht. Also Sprache macht uns viel, viel mehr aus, als wir so denken.
Ja, natürlich. Ja. Und wie Flaubert sagte, Sprache ist das erste Genie eines Volkes. Sprache erzählt dir vom Reichtum, vom kulturellen Reichtum des Volkes. Das ist, Deutsch gehört ja wie Französisch, wie Italienisch, wie Spanisch, wie Englisch zu den Hochsprachen, weil sie eben so wahnsinnig, ich glaube 5,3 Millionen Wörter gibt es im Deutschen. Du hast einen solchen Reichtum, den du auch, das wüsste ich auch gar nicht, ich merke ja auch, wenn ich was Französisches oder wenn ich was lese von einem Kollegen, da denke ich mir, Mama, wie würde ich das übersetzen ins Französische? Weißt du, weil das eben, schau mal, nimm mal das englische Wort, das kannst du nicht ins Deutsche übersetzen. Look at me grieve. Look at me grieve ist ein wunderbar zynisches Wort und das heißt, schau mal, wie ergriffen ich bin. Das kannst du im Deutschen nicht so, aber es geht im Englischen, ist auch so rotzig, diese Sprache und so. Oder she has a knockout upper body. Also sie hat einen Oberkörper, der dich ausnockt und so.
Also, ja, ja. Wahnsinn. Ja, das ist in Englisch, ist das wahnsinnig.
Aber
die können tolle Konstrukte machen.
Ja, 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 Supporter wurschtel ich mich durch, natürlich geht das da, aber das Schreiben ist ganz was anderes.
Ja. Mhm. Naja, also wie gesagt, aber dein Handwerkszeug ist die Sprache, aber es ist nicht die Sprache allein, sondern es ist das Kombinieren von Ereignissen, Menschen und Sprache. Und was war denn, du hast gesagt, mit 38 hättest du verstanden, dass du das machen solltest. Wie ging das vor sich? Wie hast du das verstanden?
Also, ob ich es verstanden habe, es war dann einfach die letzte Notbremse. Ich habe dann dramatisch vorher mein Tagebuch geschrieben, wenn ich 40 bin, ich geschafft habe, dann bringe ich mich um. Ob ich dann den Mut gehabt hätte, weiß ich nicht. Ich habe sie dann kurz nach die Kurve bekommen. Das war ziemlich einfach. Ich habe ich habe da sehr einfach damals gelebt. Ich hatte kein Geld und bin dann nach Südamerika gereist. Und auf einer Strecke, da haben mich Leute, ein Ehepaar, freundliches mitgenommen. Ich saß im vorn Wagen und da bin ich zwischen Lima und Trujillo. Trujillo ist die Stadt im Norden. Und da hatte ich zum ersten Mal den Mut, da war ich 34, ins Tagebuch zu schreiben, dass ich gern reisen und darüber schreiben würde. Der Gedanke kam mir natürlich wahnsinnig hochmütig vor, die Idee, dass jemand Geld zahlt für deine Gedanken. Ja? Also, aber immerhin habe ich getraut, mich auszusprechen. Da passiert überhaupt nichts. War ich 34, ja. Dann habe ich darauf gedanklich hingearbeitet. Ich habe ja lange schon Tagebuch geschrieben. Ich habe das am Mama vorgelesen, meinen Freunden. Da ich auch sehr viel gelesen habe, nebenbei habe ich dann schon gemerkt, es ist nicht schlecht. Also irgendwie kann ich da umgehen mit Sprache. Ich habe das vorgelesen, die Leute haben mich da bestärkt und so weiter. Und dann habe ich gefastet, strengst gefastet, war im Bett gelegen, habe mich kaum bewegt und wollte wissen, ob das jetzt das Richtige ist. Ich dachte, ich bin jetzt dann irgendwie klar in meinem Kopf, werde ich. Und dann bin ich nach China gefahren, wieder gespart, gell, und habe... Dort bin ich chinesisch Eisenbahn gefahren. Es ist wahnsinnig anstrengend in China bei 1,3 Milliarden Menschen, ist ja klar. Und habe dann an Geo. Geo war damals ganz anders als heute. Heute ist Geo so eine Wissenschafts-Lifestyle-Magazin. Damals war das 8 knallharte Reportagen aus der Welt. Ja? Habe das hingeschickt. Das war der Traum. Das war der Traum jedes Reporters, da dort zu veröffentlichen. Das waren ein paar Seiten. Ich habe so Fotos geknipst, eine Deppelkamera. Und dann haben die mich angerufen. Da gab es sogar nicht einmal Fax damals. Und so, das ist gut, das machen wir. Und dann, ganz kurze kleine Geschichte, die liebe ich wahnsinnig gern. Und dann haben sie mir das bearbeitet und haben es mir zurückgeschickt. Und dann war noch kein Buchstabe veröffentlicht. Und dann habe ich gesagt, dieses Kinderbobo-Deutsch kommt nicht unter meinem Namen. Also völlig größenwahnsinnig. Habe ich reagiert, das hat mir nicht mehr gefallen. Das war dann so einmoderiert, so ein Allerwelts-Journalistendeutsch, was mich ja überhaupt nicht interessiert. Sondern ich wollte meinen eigenen Stil haben und so. Und der Chefredakteur hat das auch gelesen und der mochte mich irgendwie, auf welchen Grund auch immer. Und dann kam es in meiner Fassung. Und dann war praktisch über Nacht, ich übertreibe, haben Playboy-Geschichten verkauft. Ich habe so Versicherungsbetrügereien getrieben und in Hongkong und so weiter. Habe dann die Geschichte angeboten und dann FAZ, Stern, alles. Alle haben mich angerufen und ich war Reporter. Von null auf nichts. Ja, das war's.
Toll, ja.
Das ist und dann habe ich 20 Jahre, dann wollte ich dann, irgendwann war die Zeit der bunten Heftchen vorbei und dann habe ich angefangen, Bücher zu schreiben.
Ja. Also ich denke mal, es ist schon etwas dran an dem, was du auch, glaube ich, andernorts gesagt oder geschrieben hast, was ich meine, nicht gelesen zu haben, dass es wichtig ist, seinen eigenen Kopf zu haben, dass man nicht einfach stromlinienförmig ist. Und wir heißen ja in unserem Radio auch am Rande des Mainstreams. Also das ist ja, Mainstream kann jeder und es ist langweilig und es ist austauschbar. Aber Mainstream ist das, was du schreibst, wie ich gesehen habe, nicht.
Ja, du würdest dich ja auch gar nicht durchsetzen. Das hat ja keinen Sinn. Du bist dann, kannst dann so ein brauchbarer Zeitungsschreiber werden und machst dann Radlwege neu in Hasenbergel und so weiter. Klar, aber du, das ist ja wie in der Musik ja auch. Du brauchst deinen eigenen Ton. Es gibt diese schöne Geschichte von Elvis, 16 Jahre. Er hatte schon den Gospelchor in der Schule gesungen, er hatte schon eine wunderbare Stimme, geht in die berühmten Sun-Studios in Memphis und möchte seiner Mutter eine 45 Schallplatte schenken, ja, zum Geburtstag. Und dann fragt ihn der Studiobesitzer, you sound like who, also wie klingst du? Ja. Und Elvis sagt, und auch wenn sie erfunden ist, die Geschichte, die innere Wahrheit, I don't sound like nobody. Und das war's. Und er hatte dieses Ding. Und ich bin nicht Elvis, leider, aber du musst deinen eigenen Sound finden. Du musst wiedererkennbar sein, sonst. Also für mich hat es keinen Sinn, sonst würde es mich interessieren.
Ja, und dabei fällt mir ein Name ein, dessen Preis du auch bekommen hast: Egon Erwin Kisch. Hat er seinen eigenen Ton gehabt?
Ja, natürlich. Und er war auch oben noch ungeheuer mutig. Und dann war er ja damals praktisch. Der Albert Londres, das ist der französische Egon Erwin Kisch, die beiden waren ja so mit, wenn du so möchtest, die ersten modernen Reporter. Vorher ging es ja nicht, es gab ja kein Telefon, nichts, verstehst du? Bist du dann bei Goethes Zeiten, wie das dann war, dann warst du 3 Monate unterwegs, dann war der Vulkan schon wieder vorbei und so weiter. Also der moderne Reporter ging ja nur dadurch, dass es moderne Mittel gab. Du konntest früher schon Herodot, ja, Geschichtenerzähler sein, aber das moderne, du musst in 10 Tagen später einen Bericht abliefern, das geht ja nicht, wenn du nicht zumindest ein Telefon hast.
Aber ich glaube, das ist auch etwas, und da hast du sicherlich auch von profitieren können, dass die Kommunikationstechnik trägt Kommunikation, und zwar enorm, oder?